wir beginnen gleich mit einer Frage. Ist es, gesund zu leben, überhaupt eine Kunst? Und wir schauen uns ein paar sportmedizinische Aspekte an und Grundlagen zum Thema Lebensstilmedizin. Wenn wir schauen, ob wir dann am Ende des Vortrages diese Frage beantworten können. Ausgangslage, eine dramatische Pressemeldung Anfang des Jahres, die von der WHO über die ganzen Presseagenturen lanciert wurde. 16 Millionen Menschen sterben jährlich vorzeitig an ungesunden Lebensstil. Die WHO spricht hier von einer langsam fortschreitenden Katastrophe für die öffentliche Gesundheit. Die Verfasserin dieses WHO-Berichts kam zu wirklich Zahlen, die nicht nur zum Präsentieren, sondern zum Nachdenken sein. Denn tatsächlich wurde festgestellt, dass im Jahr 2012 38 Millionen Menschen an sogenannten nicht übertragbaren Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und diversen Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes mellitus, aber auch Lungenkrankheiten und eine Reihe von Krebsarten verstorben sind. Jetzt kann man sagen, na ja, die Menschheit wird ja immer älter, hängt das vielleicht damit zusammen. Das nächste dramatische, 50% davon war jünger als 70 Jahre. Die Epidemie der Lebensstilerkrankungen ist eine weitaus größere Bedrohung der Volksgesundheit als jede andere der Menschheit bekannte Epidemie, sagt die Verfasserin Shanti Mendes. Wir reden von Lebensstil, konfrontiert werden wir mit einer Lebensstillosigkeit. 6 Millionen Menschen sterben jährlich vorzeitig durch Tabakkonsum, 3,3 Millionen durch Alkoholsucht, 3,2 Millionen in Folgen von Bewegungsmangel. Ich glaube, diese Zahlen die letzte Zahl, die ich jetzt präsentiert habe, kennen die wenigsten, vergleichbar mit Alkohol. Nicht? Unglaublich, durch Bewegungsmangel. Interessanterweise, da habe ich selber ein bisschen schauen müssen, 1,7 Millionen durch zu viel Salz, das heißt, das ist auch die Ernährung vom Convenience-Kost, die so viel Salz enthält. Und es wird leider ganz traurig, 42 Millionen weltweit, also 42 Millionen Kinder weltweit unter 5 Jahren sind fettleibig. Wir wissen ja, dass mittlerweile generell dieser Prozentsatz der Fettleibigkeit auf ein Drittel zusteuert. Geschätzte 84% der Jugendlichen betreiben zu wenig Sport und Bewegung. Und die Jugendlichen sind die Erwachsenen von morgen. Das heißt, der Lebensstil wird zum wichtigen Faktor, der beachtet werden muss, und wir müssen mit dieser Stillosigkeit endlich mal aufhören. Um diesen Lebensstil zu pflegen, braucht man nicht viel. Das ist ganz, ganz einfach. Bewegung, dementsprechende Ernährung, Erholung, Schlaf, Regeneration und positives Denken und Zufriedenheit. So einfach ist es. Wir schauen uns das ein bisschen in der Nähe noch an, aber es bedarf nicht viel, ich muss es nur machen. Vergessen wird immer unsere Umwelt, der Lebensraum, der auch in der Medizin viel zu wenig Rolle noch spielt. Und ich möchte nur dazu sagen, das wäre wieder ein Thema eines anderen Vortrages, aber das möchte ich bei dieser ganzen Diskussion nicht vergessen, dass auch unsere Lebensumgebung gesund oder krankmachend sein kann und dass man das einfach in zukünftigen Konzepten auch beachtet. Gehen wir mal zum Thema Bewegung. Da fängt es schon einmal an, ich muss einmal unterscheiden, Alltagsbewegung von Training und Sport. Alltagsbewegung, da gibt es seit dem Jahr 2010 Richtlinien, also die kostenlos downloadbar sind beim Fonds Gesunden Österreich, also sozusagen Empfehlungen für gesundheitswirksame Bewegung. Zusammengefasst, Erwachsene, Kinder, Jugendliche, alte Menschen sollten im Prinzip jede Gelegenheit nutzen, um körperlich aktiv zu sein. Jede Bewegung ist besser als keine Bewegung. Und wenn wir jetzt zielgerichtete Bewegung ansprechen, nicht Alltagsbewegung, so sprechen wir von Training. Und da ist der wesentliche Unterschied, dass Training eben planmäßig ist. Planmäßige Vorbereitung zur Erhaltung und Verbesserung der körperlichen, aber auch der geistigen Leistungsfähigkeit. Das ist ganz wichtig. Und im Rahmen zum Beispiel einer medizinischen Trainingstherapie, dann gehen wir planmäßig vor, dosiert. Das ist der Unterschied zur Alltagsbewegung. Das müssen wir immer bedenken, wenn wir ärztlich verordnen, dann reden wir von einer planmäßigen Geschichte. Wir tun ja nicht beim Herz, wenn jemand Herzprobleme hat, sagen, nehmen Sie was fürs Herz, sondern wir tun dosieren, indizieren, dosieren und dann kontrollieren. Da zeige ich Ihnen später noch eine Folie dementsprechend. Leistungsfähigkeit, da gibt es ganz viele Definitionen, die letztendlich sozusagen als der Maßstab des Lebensstils, also das ist der Output, die Maßzahl, das ist dann die Leistungsfähigkeit. gibt es viele Definitionen. Eine können Sie sich ganz leicht merken. Es ist die Gesamtheit der motorischen Grundeigenschaften, Ausdauer, Kraft, Flexibilität, Schnelligkeit und Koordination. Wenn das super entwickelt ist, dann sind wir dementsprechend leistungsfähig. Und um das geht es letztendlich. Hier noch einmal präsentiert die motorischen Grundeigenschaften. Damit man sich ein bisschen besser vorstellen kann, wie eben Trainingstherapie eben gestaltet ist, der Vergleich dazu zu einem medikamentösen Therapieregime. Beim Medikament müssen wir einen Namen oder eine Substanz eben verordnen. Bei der medizinischen Trainingstherapie die Art der Belastungsform, nicht zum Beispiel Ausdauertraining oder Sie brauchen ein Koordinationstraining und auch eine Sportart. Sollen wir jetzt also laufen gehen oder Fahrradfahren, zum Beispiel am Fahrradergometer, das fixiert ist, damit es nicht umfällt. Beim Medikament brauchen wir eine Dosis, bei der Trainingstherapie Intensitäten und Dauern, die angegeben werden, zum Beispiel zweimal die Woche mit der und der Pulsfrequenz. Das werden wir heute noch genauer hören. Ja, da gibt es heute noch ganz spannende Vorträge zu diesem Thema. Wiederholung, Häufigkeit, Einnahme des Medikaments, in dem Fall die Trainingshäufigkeit, Frequenzorientiertheit beim Medikament und die Bewegungsausführung beim Training. Wie gesagt, auch ein medizinisches Training muss indiziert, dosiert und kontrolliert werden. Sonst ist es etwas nicht regelkonformes, was da verordnet wird. Ja? Genauso beim Medikament muss man das ja auch machen. Und jetzt eine dramatische Abbildung, die ein bisschen so illustrieren soll, wie wichtig es ist, eben sozusagen den Lebensstil, der durch die Leistungsfähigkeit ausgedrückt wird, einfach mal präsent zu machen, wie wichtig der ist. Ich habe hier mal eine fiktive Person, die mit 30 Jahren den Zeitpunkt der höchsten Leistungsfähigkeit hat. Möchte aber gleich dazu sagen, dass das nicht mit 30 Jahren ist. Ich habe leider in der Ordination immer wieder Jugendliche mit 17 Jahren, die keine 100% Leistungsfähigkeit haben, die mit 17 Jahren nicht mehr leistungsfähig sind. Und mit 30, wenn sie nichts tun, wenn sie es mit 30 wird sein. Das heißt, nicht das Lebensalter ist entscheidend, sondern der Status eben der körperlichen Leistungsfähigkeit, das im Zusammenhang mit dem Lebensstil. Und wer zum Beispiel mit 50 zu trainieren beginnt, ist mit 55 leistungsfähiger als je zuvor in seinem Leben. Eine 75-jährige trainierte Person ist gleich leistungsfähig wie eine 25-jährige untrainierte Person. Das heißt, es ist nie zu spät. Die älteste Person, die unter meiner Ägide zum Trainieren begonnen hat, ist 96, ist dann 102 geworden. Das heißt, es gibt keine Ausrede, irgendwann einmal anzufangen. Es kann aber tatsächlich sein, dass bei irgendeinem Menschen nicht diese 30 Jahreszahl da steht, sondern zum Beispiel 50. Aber wir nehmen jetzt eine Modellperson hier mit 30. Und ja, wenn sie nicht trainiert, im Altersgang 1% Leistungsverlust, das heißt in 10 Jahren 10%, und irgendwann mal sinkt die Leistung immer mehr, dann wird man hilfsbedürftig und dann stirbt man, wenn eigentlich davor ein Ziegelstein auf den Kopf fällt. Jetzt gehen wir zu der Annahme, dass diese Person sagt, nein, ich will jetzt nicht diesen Verfall beobachten und miterleben, sondern ich mache jetzt eine medizinische Trainingstherapie, bereite mich planmäßig vor. Die schlechte Nachricht: medizinisches Training ist keine Anti-Aging-Therapie. Ich werde nicht viel älter. Aber mein Leistungsniveau ist höher. Mein Leistungsniveau ist höher. Der Abfall lässt sich natürlich nicht vermeiden. Es geht trotzdem langsam sozusagen mit der Leistung nach unten, aber ich kann es verzögernd aufhalten. Was jetzt aber interessant ist, ist diese Kurve hier, nämlich der Zeitgewinn ohne Hilfsbedürftigkeit. Ich werde nicht älter, aber ich bleibe länger selbstbestimmter. Das schaut jetzt so eine harmlose kleine rote Linie aus. Ich habe diese Abbildung auch schon vielen Politikern gezeigt, die das anscheinend, also wie gesagt, brauchen wahrscheinlich mal 20 Körper, bis sie diese Dinge verstehen. Das ist nämlich auch kommerziell sehr interessant. Weil was wir uns da ersparen, wenn die Leute einfach längere Zeit selbst aktiv bleiben, selbstbestimmt ihr Leben bewältigen können, denke ich mal, die ganze Pflegemisere, die auf uns zukommt. Wie gesagt, wir predigen seit den 90er Jahren, damals sind wir ausgelacht worden, es ändert sich mit der Zeit und man sieht ja, dass es ja immer wieder Veranstaltungen zu diesem Thema jetzt gibt. Eine weitere Geschichte, wieso körperliche Aktivität und Sport so wichtig ist: ich habe ein paar ganz klassische Zivilisationsprozesse dargestellt, die durch einen schlechten Lebensstil sich abspielen, zum Beispiel erhöhter Körperfettanteil, diverseste Stoffwechselentgleisungen, Blutzucker, Blutfette, Bluthochdruck, Knochendichte, die sehr stark darunter leidet durch den Bewegungsmangel. All diese Faktoren können wir selbstverständlich mit sportlicher Aktivität und Bewegung korrigieren, aber auch mit Medikamenten. Ne? Der Körperfettanteil kann ich reduzieren, indem ich das Fett absauge oder Fettschürzen wegoperiere, kann Fettblocker geben, man kann hormonell eingreifen, genauso Stoffwechselerkrankungen mit dementsprechender Medikation therapieren. Knochendichte eben genauso, gibt es ganz tolle Medikamente. Im Worst Case kann ich sogar mit Metallplatten das Ganze stabilisieren. Also ich habe da eine breite Palette an Möglichkeiten der klassischen naturwissenschaftlichen Medizin. Einen Punkt habe ich Ihnen jetzt aber nicht genannt, nämlich die Muskelmasse. Und das ist es. Ich kann die Sauerstoffaufnahmefähigkeit der Muskulatur nur durch Training, durch eine spezielle Form des Trainings erhöhen. Und deshalb ist die Bewegung so wichtig. Das war sicherlich, da hat Haber da auch sehr viel auch getan, um dieses Wissen sozusagen auch zu verbreiten, dass man dementsprechend das Training salonfähig macht, weil die Sauerstoffaufnahmefähigkeit der Muskelmasse eben rein durch Bewegung möglich ist. Ich habe es jetzt ausgesprochen, muss mich sofort widersprechen, weil selbstverständlich die Doping-Spezialisten sind uns immer eine Spur voraus. Mittlerweile gibt es auch Gendoping und es gibt ja wohl auch Maßnahmen, wo man auch korrigierend eingreifen kann. Leider, aber das ist jetzt nicht klassisch naturwissenschaftliche Medizin. Nächster Punkt haben wir gesagt, Lebensmittel, Ernährung. Das möchte ich mir nur kurz fassen, es gibt ja so viele Ernährungsvorträge, einfach nur wiederholen, Lebensmittel ist das Mittel zum Leben. Und wenn man sich das verinnerlicht, wenn man seinen Speiseteller anschaut und denkt, okay, ist das mein Lebensmittel? Ist das, was mich zum Leben motiviert oder mich am Leben erhält? Dann tut man schon sehr leicht auszusortieren, was ich nicht esse und was ich doch esse. Das Wesentliche ist, dass wir auf die Qualität schauen. Dieser Qualitätsaspekt haben wir hier schon eine sehr interessante Fortbildungsreihe gehabt im Haus. Die kann man gerne nachschauen auf Video. Es geht einfach um die Lebensmittelqualität. Das ist das Um und Auf der modernen Ernährungsberatung. Herkunft der Produkte, nachhaltige Erzeugung, dann eben Belastungsfreiheit, nicht? Also, dass man möglichst keine giftigen Substanzen haben, die da kursieren im Umkreis, im Umfeld unserer Lebensmittel, frische Produkte und ein Thema, von dem wir in der Medizin auch viel zu wenig reden, ist das Thema Zubereitung, wie diese Nahrungsmittel einfach dann verarbeitet werden und uns dann sozusagen auf dem Teller präsentiert werden. Das Thema Erholung, Schlaf, Regeneration und Entspannung, auch ein wichtiger Punkt. Die Leute haben immer mehr Schlafstörungen, Durchschlafstörungen, Einschlafstörungen, können sie nicht mehr entspannen, brauchen Mother's Little Helper, irgendwelche Medikamente, um sich dementsprechend wieder herunterzufahren. Es ginge alles etwas leichter. Da sagt man normalerweise 6 bis 8 Stunden Schlaf, je älter man wird, desto weniger Schlaf braucht man. Berühmt war immer der ehemalige Bundeskanzler Klima, der gesagt hat, 4 Stunden Schlaf reichen ihm aus. Also es ist immer ein bisschen, wie soll ich sagen, variabel, aber 6 bis 8 Stunden ist schon einmal eine gute Schlafzeit, um sich wirklich zu erholen. Und im Urlaub machen wir das ja eh alle. Auf was ich aber will, ist auch das Thema Ruhe und Entspannung bei der Bewegung, bei der medizinischen Trainingstherapie nach körperlichen Belastungen, weil während der Ruhephase der Körper eben auf den Trainingsreiz reagieren kann. Das ist ganz wichtig. Und da habe ich auch hier dargestellt, dass ein Training, ein professionelles Training auch im Rahmen der medizinischen Trainingstherapie zyklisch gestaltet ist. Da hat man also dann Makro-, Meso- und Mikrozyklen, wo immer dementsprechende Pausen drin sind. Und viele Leute sind leistungsschwach, weil sie einfach zu viel tun. Da kommen sie sozusagen in ein Übertraining hinein. Und das kann uns auch passieren, wenn wir hier therapeutisch mit Patienten zu tun haben, dass wir die einfach viel zu intensiv trainieren. Und dann glauben die Leute, es ist noch immer zu wenig und machen noch mehr. Und dann geht diese Spirale, die Leistungsfähigkeitsspirale bergab. Man muss also schauen, dass man es wirklich konkret und korrekt macht. Positives Denken, ganz ein wichtiger Punkt. Und zwar, dass man auch motiviert ist und sagt, okay, ich kann das machen. Wir können sehr viel von Kindern lernen. Kinder lachen Probleme weg. Es gibt eine ganz interessante Beobachtung, wie viel pro Tag lacht ein Kind, wie viel lacht ein Erwachsener. Die Quote beim Erwachsenen geht gegen null. Also teilweise sieht man schon den Mundwinkel, wie es runterhängen. Ja, dann beginnt der Tag schon einmal dementsprechend schwer. Also ich glaube, das soll man auch ein bisschen lernen, wieder lachen und fröhlich sein. Ich darf auch mit jemandem mit meinen Problemen sprechen. Das geht ja auch verloren. Es kann der Glaube sein, dass der Herrgott, Allah oder Manitou ist. Ist egal, es kann aber genauso auch im Bereich der Partnerschaft sein. Das wird auch viel zu wenig angesprochen, dass man auch ein Lebensumfeld sich schafft, wo ich einfach mich austauschen kann. Das gehört zu einem gesunden Lebensstil dazu. Ja? Da ist man aber selbstverantwortlich. Man muss seinen Freundeskreis auch pflegen. Ich setze mir erreichbare Ziele, da fängt es auch schon an. Dass Leute einfach das abgehobene Ziele haben und dann frustriert sein. Ohne Niederlage kein Sieg. Ne? Mother's Little Helper oder Drogen brauchen wir nicht unbedingt oder irgendwelche Genussgifte. Ich meine Alkohol, ich trinke gerne ein Glas Wein, aber ich trinke nicht Wein, um mich in Stimmung zu bringen, sondern weil als Genuss oder als gesellschaftlicher Faktor. Das ist also auch, dass wir die Grenzen kennen. Ja, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Innere Zufriedenheit, das ist ein Riesenproblem. Ich komme gerade heute von einem Kongress der Österreichischen Gesellschaft für Psychoonkologie. Da haben wir also auch dramatische Zahlen präsentiert bekommen, wie viele Menschen ein gestörtes Körperbild haben. Sinngemäß, also nicht nur, dass jetzt Krebspatienten, die operiert worden sind, irgendwelche Defekte haben, sondern sehr viele gesunde Menschen, die mit sich selbst unzufrieden sind, ihren Körper zwangsweise verändern, operativ verändern, Piercings, Tattoos und so weiter, also wirklich Extremformen sozusagen von Körperveränderungen durchführen und unterm Strich noch immer unzufrieden sein. Das ist ganz ein neues sozusagen Patientengut, mit dem wir immer mehr zu tun haben werden. Ein schlechter Lifestyle. Ich nehme mir Zeit für etwas, das mir gut tut, ganz wichtig. Ja. Ich verwöhne, aber ich lasse mich auch mal verwöhnen. Den Augenblick genießen. Das sind so Dinge, ich meine, das sagt jetzt ein Arzt. Aber ich habe das auch ich habe einmal in einem Krankenhaus gearbeitet, wo onkologische Patienten waren und ich war total, die Vögel waren so laut, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt das Fenster zumachen, ich kann es jetzt nicht auskultieren. Dann haben die Leute gesagt, was für Vögel? Die haben die nicht mehr gehört. Die waren aber nicht taub, sondern sie mussten wieder lernen, die Natur wahrzunehmen. Und da gibt es viele solche Augenblicke, die man einfach wieder genießen sollte. Und letztendlich einfach sagen, okay, ich bin so, wie ich bin und das ist perfekt. Und hier noch, wenn man sagt, ja, muss ich da jetzt in die Karibik fahren, um diese Faszinationen zu sehen, um die schönen Inseln? Nein, wir haben die hier. Und ich habe hier sozusagen den Fotobeweis, also keine Studie, sondern einen Fotobeweis, das habe ich selber in Wien gemacht, faszinierend. Dieses Bild, wo ein Baum durch einen Zaun durchwächst, dass man da mal stehen bleibt und innehält. Na toll, klasse, wie das geht. Oder eben einmal bei einem Regenbogen, dass man sich Zeit nimmt, dann schauen wir uns den einmal an, schaut super aus, in der Stadt. Ja? Oder eine kleine Pflanze, dass dann Asphalt rauswächst. Ja? Das ist also, wenn ich diese Kraft, die da drin steckt, ist eigentlich unmöglich. Wie soll das gehen? Aber es geht. Und das muss ich wahrnehmen. Das ist mir auf der Tangente passiert, vor ein paar Jahren. Da war anscheinend seine Altwaren. Sammler nicht, und die haben das geholt, aber einfach diese Glücklichkeit, ich habe es vom Auto raus fotografiert, irgendwie so mit der Hüfte geschossen, aber mir hat das einfach gefallen, wie glücklich diese Menschen drin sind. Jetzt haben sie wieder das ergattert und bringen das heim über die Grenze, sozusagen. Eben. Und was noch wichtig ist, am Land machen wir das ja, das Juhetzen, oder wenn man mal so hochhüpft, das kann man in der Stadt auch machen. Ja? Ab und zu einen Luftsprung vor Freude. Wie gesagt, die Kunst, gesund zu leben, die können wir alle. Die Faktoren sind ganz einfach. Bewegung, Ernährung, Erholung, Schlaf, Regeneration und Entspannung. Positives Denken und innere Zufriedenheit. Ein paar Details werden wir heute dann noch bei den Folgevorträgen dann hören. Tatsache ist, dass die Lebensstilkunde par excellence auch schon universitär ist. Im Jahre 2004 wurde von Frau Professor Anita Rieder, Professor Norbert Bachel, Hans Miko und mir ein Lehrgang für Public Health ins Leben gerufen, wo erstmals im deutschsprachigen Raum das Thema Lebensstil auch in einem Curriculum drin ist. Das heißt, heutzutage lernen das die Leute schon. Man lernt den gesunden Lebensstil. Schwerpunkt Prävention, Gesundheitsförderung ist einfach wirklich ganz was Wichtiges, was auch schon universitär erkannt wurde. Ja? Wie gesagt, den Patienten können wir Folgendes mitteilen. Für ihren Lebensstil sind sie selbst verantwortlich. Wir sind ja professionell ausgebildet und können sagen, Sie können Ihre Verantwortung aber auch gerne abgeben. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihr Interesse.